Ja, hallo. Schön, dass ihr gekommen seid. Es ist nicht mehr, wie schon vorhin angeklungen, nicht mehr so schön, so draußen sich zu bewegen. Aber umso schöner hier zu sein im Trockenen. Wir sind wenigstens im Trockenen, das ist doch mal gut. Ja, letzte Woche, da wusste ich noch nicht, dass ich jetzt diese Woche hier stehen würde. Wenn ich wüsste, hätte ich besser aufgepasst. Aber es gibt ja sowas wie unsere Homepage und da kann man sich das nochmal anhören und das ist ab und zu ganz gut, das mal zu machen. Ja, wir sind jetzt in Römer Kapitel 4. Aber ich will zuvor noch so einen Rückblick machen, einen kurzen. Das ist ja so, wir haben jetzt hier das vierte Kapitel und wir fangen so wie ein neues Blatt an zu lesen, ein neues Kapitel. Und es war ja nicht so von Anfang an. Paulus, er hat nicht kapitelweise gedacht, sondern er hat geschrieben. Irgendwann haben Leute gesagt, oh, ist ein bisschen lang der Text, vielleicht kann man ihn ein bisschen unterteilen. Oft ist es sehr weise. Ab und zu auch nicht ganz so weise, wie die Unterteilung gemacht worden ist. Aber wie gesagt, es war nicht von Anfang an so. Paulus hat einen Brief geschrieben. Und er hat seine Gedankenzüge so durch die verschiedenen Themen so durchgemacht und wollte ihnen so was aufzeigen. Und ja, um zu wissen, was jetzt vor Kapitel 4 gewesen ist, müssen wir so kurz einen Rückblick machen. Und eigentlich sind ja die ersten Kapitel schon auch nicht ganz so, wie soll ich das sagen? Paulus geht da ganz schön ins Gericht mit den Menschen. Eine Sache, wo man dann schon ein bisschen auch betroffen ist, wenn man das dann so liest. Und ja, wir haben es ja auch die letzte Woche schon gehört, die letzten Wochen schon gehört. Die Diagnose, die Apostel Paulus so beim Anschauen des Menschen findet. Und die Diagnose ist ja eigentlich sehr katastrophal. Und mir hat mal dieser Gedanke gefallen, den Stefan gesagt hat, der Mensch ist ja vollkommen krank. Letztlich beschreibt Paulus diesen Menschen und sagt, ey, du bist vollkommen krank, du bist verloren. Alle Hoffnung ist vorbei, so wie du bist. Und er hat uns so dieses Beispiel eines Dentisten vorgebracht, Zahnarztes. Und da heißt es, ja, ihr Mund ist voller Gift und alles Mögliche. Ich habe dann noch weiter darüber nachgedacht. Er sagt auch, dass sie ein Fußproblem haben, weil ihre Füße sind schnell, um Leute umzubringen. Sie haben auch ein Herzproblem, die sind nämlich halsstarrig oder hartherzig. Und der Mensch, den Paulus hier beschreibt, der hat so viele Probleme. Er ist wirklich, es ist fatal mit ihm. Eine Katastrophe, wie der Mensch ist. Und wenn man nur das lesen würde, dann würde man wahrscheinlich sich auch vor den Zug werfen, wie jetzt neulich, weil man sagen würde, hoffnungslos, es ist vollkommen hoffnungslos. Aber das Gute ist, Paulus, er sagt ihnen das und wahrscheinlich würde jeder Psychologe heute sagen, du kannst doch nicht so scharf dran gehen, du kannst doch nicht so kritisch den Menschen betrachten, es muss doch was Gutes im Menschen geben. Aber Paulus, er geht da ran und sagt, ey Leute, guckt euch doch mal wirklich an. Ich meine, man kann sich was vorlügen. Und vielleicht macht er das die ganze Zeit, aber schaut euch doch mal an. Ihr Juden, schaut ihr euch doch mal an. Ihr, die ihr fromm seid, die ihr so viel mit Religion zu tun habt, die ihr das Alte Testament fast auswendig kennt, schaut euch doch mal an, was euer Leben, wie euer Leben ist. Es waren doch die Juden, die für Paulus, aber auch schon zuvor für Jesus, so das größte Problem waren. Es waren die Juden, die geschrien haben, kreuzige ihn. Es waren Nicht die Heiden, es waren die Juden, die das geschrien haben. Und Paulus sagt, schaut euch doch mal an. Ihr habt das Gesetz, ja. Und das ist auch gut. Ihr habt die Beschneidung, ja, es sind Verheißungen da. Aber schaut euch doch mal an. Das hilft euch doch alles nichts, wenn eure ganze Religion nur eine äußerliche Sache ist. Euer Herz, das ist das Problem. Das ist ja hartherzig. Eure Füße, das ist das Problem. Die laufen, um Blut zu vergießen. Eure Religion, die ist zwar nur mit Worten. Und das bringt nicht sehr viel. Schaut euch doch mal an. Und das sagt auch zu den Heiden. Schaut euch doch mal an. Wie lebt ihr? Was ist euer Leben? Und er sagt immer wieder, ey Leute, euer Weg geht ins Verderben. Denkt daran. Begreift es doch endlich. Versteht es doch, dass ihr euch nicht selber erlösen könnt. Egal wie viel Religion ihr auf die Waage legt. Es wird immer noch zur falschen Seite ausschlagen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das haut einfach nicht hin. Und ja, ich hörte mal von einem, der sagte, sein Vater war Evangelist. Und er kam zu seinem Vater und sprach so über Evangelisation und so weiter. Und sein Vater sagte, weißt du, was das größte oder die größte Schwierigkeit ist bei der Evangelisation? Er sagte, die schwierigste Sache ist, den Menschen dazu zu bringen, dass er begreift, dass er Erlösung überhaupt braucht. Und das ist, was Paulus hier macht. Er zählt diese ganzen Sachen auf und er macht das ja, wie gesagt, mit brutalen Worten. Also er ist da psychologisch gesehen vollkommen daneben. Aber er macht es ihnen klar, ihr seid verloren. Und ich lese noch einmal Römer 3, 23, das ist ja so eine gute Zusammenfassung. Übrigens, hört es euch noch mal im Internet an. Es ist gut gewesen, was Stefan uns da gesagt hat. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Alle haben gesündigt und alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Das ist letztlich das Urteil über die Menschen. Und das Gute ist aber jetzt, dass wenn Paulus die Menschen in dieser Weise herausfordert, dass er es nicht tut, um zu sagen, ihr seid so Mist drauf, hoffnungslos und sie dann dabei stehen lässt. Das macht der Teufel. Er macht das immer wieder so. Er sagt, ey, du hast versagt. Das war doch das mit Enke das Problem. Du hast versagt. Du schaffst es nicht. Wirf dich vor den Zug. Das macht der Teufel. Er lässt uns mit den Problemen stehen. Das macht Gott nicht. Das macht Paulus nicht. Er bleibt nicht dabei stehen. Er macht nicht den Punkt da und sagt so, das Kapitel ist abgeschlossen. Er geht weiter. Er sagt, ich erzähle euch dieses alles, um euch eines klar zu machen. Und dann Vers 24. Und das Interessante ist, die Verse 23 und 24 sind nur durch ein Komma getrennt. Die sind nicht mit einem Punkt getrennt, sondern es geht weiter. Wir sind alle verloren, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Er sagt, es gibt eine Lösung. Die Diagnose war katastrophal. Die Lösung ist genial. Er sagt, ihr werdet erlöst, ohne dass ihr was dazu tun müsst. Ihr werdet erlöst und ihr müsst noch nicht einmal etwas dafür bezahlen. Ihr müsst nicht irgendwelche Opfer bringen. Ihr müsst nicht irgendwelche religiöse Übungen verführen. Ihr müsst einfach nur das annehmen, sodass ihr gerechtfertigt werden, ohne Verdienst, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und nochmal als Erinnerung, Stefan sagte, dass Gott ein schlechter Geschäftsmann ist, weil er so etwas Kostbares umsonst gibt. Und es ist in der Tat etwas Wunderbares, was er uns Menschen schenkt, die wir vollkommen verloren sind. Aber es hat Gründe, warum Gott es so macht. Und auch diese Gründe hat uns Stefan gesagt. Und ich erinnere euch nur mal daran. Und zwar, der eine Grund ist, weil was etwas kostet, muss gekauft werden. Und dafür muss gearbeitet werden. Das würde bedeuten, wenn es etwas kosten würde, dann würden wir unseren Fleiß, unsere Leistung hineingeben, damit wir was verdienen und das kaufen können. Das heißt, dann würde es bedeuten, dass wir etwas dazu tun. Wir tragen einen Teil der Erlösung selber bei. Und der Mensch würde es am liebsten so machen, weil er nicht gerne etwas sich schenken lässt. Das wissen wir ja, wie es oft schwierig ist, ein Geschenk anzunehmen. Oft ist es den Menschen einfacher, etwas zu verschenken, als etwas anzunehmen. Und hier sagt Gott, es ist umsonst, es muss angenommen werden. Und man kann nicht dafür etwas tun. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was umsonst ist, ist für alle Menschen da. Das heißt, jeder kann das nehmen. Ich erinnere mich, wenn wir so auf Missionsständen ab und zu von der Intermission sind und wir dann so einen Büchertisch haben und da viele Sachen ausgelegt haben, dann gehen die Leute so vorbei, so gucken sich das so an und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und einige gehen dann vorbei, die anderen, die bleiben dann länger stehen, nehmen es in die Hand, machen es auf, gucken sich das an. Und man sieht immer noch so viel Unentschlossenheit. Und man sagt, es ist aber kostenlos, darfst du mitnehmen. Dann, danke schön. Und es ist einfach reingepackt und die Leute gehen dann weg. Was umsonst ist, das kann man mitnehmen. Das kann jeder mitnehmen. Jeder ist in der Lage, da einfach das zu nehmen. Es ist für alle zugänglich. Dann sagte Stefan als dritten Punkt, es ist umsonst, weil wir es uns nicht leisten konnten oder könnten. Das ist so groß, dieses Geschenk, dass wir uns das nie leisten könnten, wenn es etwas kosten würde. Und ich habe dabei einen anderen Punkt noch dazu zu fügen, weil ich denke, der ist auch wichtig und ist ein bisschen verwandt mit diesem letzten. Und zwar, wenn für eine Sache ein Preis ausgeschrieben ist, dann sagt dieser Preis etwas über den Wert der Sache aus. Und ihr kennt ja diese 1-Euro-Shops, die dann so Sachen rausschmeißen. Ihr wisst, wenn ihr dahin geht, die Sache, die ihr dort kauft, die ist für die nächste Woche. Danach könnt ihr sie in die Tonne wieder treten. Das weiß man. 1 Euro heißt, es ist wert nur 1 Euro. Eine Sache, die man nur so für einmal braucht, wie Sekundenkleber, kann man sowieso nicht noch einmal verwenden. Okay, dann macht man es einmal und schmeißt das Ding weg, weil man weiß, das kann man nicht mehr wieder verwenden. Aber es ist halt nur 1 Euro wert und das ist praktisch das, was da draufsteht. Wenn man jetzt für die Erlösung 1 Euro zahlen würde, dann würde man sagen, die Erlösung ist nicht viel wert. Die 1 Euro ist nicht viel wert. Und wenn wir bedenken, dass für die Erlösung Jesus Christus gestorben ist, wie soll der Preis für den Tod des Erlösers sein? Wie viel soll man da verlangen? Wie könnte Gott einen Preis festlegen für seinen Sohn? Er ist unermesslich wertvoll. Selbst die ganzen Goldvorkommen dieser Welt und auch nochmal die Diamantenvorkommen und noch die ganzen Silbervorkommen und was gibt es da noch? Platinvorkommen, die würden nicht ausreichen, den Wert des Sohnes Gottes zu bezahlen. Es ist so wertvoll. Und wie soll man da einen Preis festlegen? Wie sollte Gott da einen Preis festlegen? Und Gott sagt, Ich kann das nicht machen. Ich kann von euch nicht einen Euro verlangen für die Erlösung, weil ihr dann das mit Füßen treten würdet. Ich kann von euch nicht Milliarden, Billionen oder was gibt es da für Zahlen, ich weiß es gar nicht, verlangen, weil ihr es euch dann nicht leisten könnt. Ich schenke es euch. Es ist umsonst. Ihr dürft es einfach nehmen. Es ist so wertvoll, dass es kein Mensch bezahlen kann. Und das schenke ich euch einfach. Das ist der kurze Rückblick jetzt. Und er sagt, ohne Verdienst durch seine Gnade, also Gnade ist wichtig bei der Erlösung. Und dann lesen wir, und ich mache einen kleinen Sprung jetzt nochmal zu Vers 30, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Noch einmal so eine Zusammenfassung, Gnade und dann Glaube. Die zwei Dinge spielen eine Rolle. Gott schenkt uns Gnade, die Erlösung ist Gnade und durch Glauben nehmen wir diese Gnade an. Wir werden durch und aus Glauben gerechtfertigt. Soweit der Rückblick. Ich schaue gerade auf die Uhr und ich denke, wir sollten jetzt ins Kapitel 4 einsteigen und ich bete jetzt nochmal mit uns. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen und danke, dass wir dein Wort betrachten können und dass dein Wort zu uns redet, dass dein Wort so deutlich uns macht, wie wertvoll du bist, wie wertvoll du, Jesus Christus, für uns bist. Danke, dass wir das hier so sehen können und danke, dass du uns das Wertvollste einfach so schenkst. Und danke, dass wir jetzt auch dein Wort weiter betrachten können, um zu sehen, wie Paulus das uns noch wieder deutlich macht, um dieses richtig zu verstehen. Und Herr, du weißt, dass wir so oft so kurz vor Begriff sind, dass wir es oft nicht verstehen. Und wir bitten dich, dass wir doch wirklich mehr und mehr dich kennenlernen, dich schätzen lernen, dich lieben lernen, dadurch, dass wir erkennen, wie wunderbar du bist, wie wunderbar dein Erlösungswerk ist. Und wir bitten dich, dass du uns leitest und auch segnest. Amen. Ja, wie ich schon sagte, Paulus, er geht weiter mit dem Thema, das er schon vorher in Kapitel 3 angefangen hat. Und er versucht jetzt in Kapitel 4 das zu erklären, diese wunderbare Aussage, wie Erlösung ist, versucht er jetzt in Kapitel 4 zu erklären. Und ich fragte mich, ja, Paulus, du schreibst ja an Juden, du schreibst an Heiden, du nimmst jetzt aber einen Erklärungsversuch aus dem Judentum. Aber dann dachte ich auf der anderen Seite, was sonst sollte er als Illustration für Rechtfertigung nehmen? Wenn ich jetzt so bedenke, ich bin ja ab und zu in Indien und da gibt es halt diese Millionen von Göttern, die die Menschen haben und die Geschichten, die da über die Götter gehen. Und ich dachte, wenn ich jetzt einem Inder erklären sollte, was jetzt die Bibel hier meint mit Erlösung aus Gnaden und durch Glauben und Rechtfertigung, könnte ich da irgendwie eine Illustration finden im ganzen Hinduismus? Und ich denke mal, nein. Was ich dort vom Hinduismus weiß, sind diese ganzen Machtkämpfe unter den Göttern, diese Sachen, die da laufen, Verschwörungstheorien unter den Göttern und so weiter. Was könnte ich da als eine Richtschnur nehmen, um einer Person in Indien zu erklären, was Rechtfertigung ist? Und ich denke, das ging Paulus in der damaligen Zeit genauso. Er sah diese ganze Götzengeschichte dort in den verschiedenen Stellen, die er durchzogen ist. Und bei den Juden, klar, da ist das Alte Testament überhaupt kein Problem. Das war für sie die Bibel überhaupt. Das war das Wort Gottes. Es gab ja noch kein Neues Testament. Und da konnte er natürlich darüber sprechen. Aber wenn er jetzt mit, sagen wir, Griechen oder was weiß ich, den Leuten aus Kleinasien da gesprochen hat, da konnte er auch sich nicht auf ihre Werke irgendwie verlassen, weil ihre Werke waren alle durchdrungen von diesem ganzen Götzenkult. Ich meine, Zeus, Hermes und wie sie alle da heißen, das war doch für sie auf der Tagesordnung. Bei den Römern waren es dann Mars oder Jupiter oder wie immer die Götter da hießen. Aber es waren alles Götterwesen, die man mit dem wahren Gott überhaupt nicht vergleichen kann. Deswegen musste Paulus eine Illustration aus dem Alten Testament nehmen, weil das war das Einzige, was wirklich eine gute Illustration ist, was er wirklich dann nehmen konnte. Und Paulus fängt an, was wollen wir denn sagen? Eine gute Frage, was wollen wir denn sagen? Was wollen wir heute Abend sagen? Was wollen wir denn sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Ein komischer Satz, den man so alleine nicht versteht. Vers 2. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus bringt den Leuten in Rom die Person Abrahams vor Augen. Und Abraham ist ja eine sehr interessante Person. Abraham, klar, die Juden sagten, es ist unser Vater. Aber Abraham kam ja dazu, bevor es Gesetz, bevor es irgendwie ein etabliertes Judentum gegeben hat. Er kam da hinein und er war ja der Erste eigentlich, der herausgerufen worden ist. Und so ist Abraham einer, der nicht mit dem Gesetz in Verbindung gebracht werden kann, weil das Gesetz kam viele Jahre später. Mose war dann derjenige, der das Gesetz den Kindern Israel gebracht hat. Abraham lebte vielleicht 400 Jahre zuvor. Da gab es noch nicht das Gesetz so geschrieben. Das heißt, Abraham ist eine Illustration für Juden, die sagten ja sowieso, er ist unser Erzvater, aber auch für die Leute, die nicht das Gesetz kannten. Weil Abraham kam ins Sein, als es noch kein Gesetz war. Und diese Person bringt jetzt Paulus den Leuten so als Illustration. Und wir sollten uns jetzt Abraham ganz kurz mal anschauen. Das Problem für die Leute war ja immer wieder gewesen, diese Frage, Gnade oder Werke. Das war ein Problem für die Juden, das war ein Problem für die Heiden. Alle versuchten eigentlich irgendwie durch Werke ihr Seelenheil zu verdienen. Und man kann sagen, ja, aber die Juden, die wussten doch. Ja, und trotzdem versuchten sie durch ihre Werke das zu schaffen. Die haben Jesus widerstanden, weil sie meinten, ihre Werke sind besser. Sie versuchten durch Opfer und alles Mögliche ihr Heil irgendwie in Ordnung zu bringen. Die Heiden versuchten das natürlich auch, die haben auch geopfert immer wieder und versuchten das mit Werken zu tun. Das ist das Problem der Menschen. Man will sich das erarbeiten. Keiner ist gegen den Himmel, aber das sich so schenken zu lassen, man will sich das lieber erarbeiten, zu sagen, ich habe es dann verdient. Und da ist das Problem und da versucht Paulus zu sagen, Werke helfen hier nicht. Und jetzt kommt er zu Abraham und eigentlich müssen wir dann zurück in 1. Mose Kapitel 12, fängt eigentlich schon in Kapitel 11 an, aber Kapitel 12 ist das Ausschlaggebende dann. Und dieser, hier heißt er ja noch Abram, erst später wurde er zu Abraham. Und hier ist Abram jemand, der in Ur in Chaldea lebt. Und wahrscheinlich war das auch so ein Götzennest gewesen, dass die Leute dort die Götzen angebetet haben. Es gab ja auch noch nicht wirklich eine Offenbarung Gottes irgendwie, so direkt zu jemandem. Gut, natürlich, so Noah hat Gott gesprochen, aber die Sintflut ist auch schon ein paar Jahre vorbei. Und dann kam ja dieser Turmbau und da musste Gott eigentlich die Leute zerstreuen in alle Windesrichtungen. Und dann gehen Generationen vorbei und dann kommt das zu Abraham und wir lesen nicht, dass irgendwie Gott dann zu jemandem dazwischen dort gesprochen hatte. Und jetzt auf einmal dort in Ur, wahrscheinlich war das in Ur, in Chaldea, da spricht Gott auf einmal zu Abraham. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Gott spricht zu einer Person und ich weiß nicht, ob er wirklich Gott vorher angebetet hat, ob er Gott kannte, ob er irgendwie eine Verbindung zu Gott hatte. Ich weiß es nicht. Wir kriegen da keine Erklärung darüber. Da kommt ein Punkt, genauso wie es heißt, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was war vorher? Gott weiß es. Aber da kommt der Himmel und die Erde auf einmal ins Erscheinen. Und hier spricht Gott auf einmal zu Abraham. Wir wissen nicht, was mit ihm war. Vielleicht war er auch genauso wie alle anderen ein Anbeter von irgendwelchen Göttern. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Aber Gott spricht zu ihm auf einmal. Dort in Ur, in Chaldea. Dort spricht Gott zu ihm. Und Gott sagt, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott auf einmal kommt hinein in das Leben von Abraham. Abraham, er kommt dort hinein und sagt, Abraham, geh raus von hier, ich zeige dir ein Land. Und das Interessante ist, dass Abraham dann das auch tut. Er geht hinaus. Er geht in das Land, das Gott ihm zeigt. Abraham, er stützt sich da vollkommen auf Gottes Wort. Er sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Ich glaube das. Ich tue das. Gott hat zu mir gesprochen. Ich gehe diesen Weg. Abraham stützt sich vollkommen auf Gottes Wort. Nur weil Gott zu ihm gesprochen hatte, er konnte ja auch gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ich habe da was so gehört oder ich empfinde irgendwie, aber ich weiß es nicht so genau und es gibt ja so viele Stimmen, die man hört und so weiter und dann, ob es auch richtig so ist, er ist jemand, der einfach auf Gott hört und dann auch wirklich Schritte unternimmt und es ist wichtig, für uns auch wichtig, dass wir als erstes, so wie Abraham es lernen, auf Gott zu hören. Es ist gut, auf Gott zu hören. Und die Bibel, die gibt uns da auch immer wieder so Beispiele oder auch Ermutigungen. Psalm 19, da finden wir so eine Ermutigung. Psalm 19, und das ist dann der Vers 8. Und hier heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Hier so ein Psalm, den David hier geschrieben hat, gesungen hat über das Wort Gottes und er sagt, das Wort Gottes ist so gut für uns. Es ist so hilfreich für uns. Es hilft uns in unserem Leben. Und Abraham war es, der sich dann auf das Wort Gottes gestützt hat. Er hat einfach am Anfang gemerkt, Gott redet jetzt zu mir. Ich will jetzt gehen. Abraham stützt sich dann auch auf Gottes Willen. Gott sagt zu ihm, geh hinaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ist jemand, der Schritte macht, der den Willen Gottes ernst nimmt und sagt, ich gehe. in eine Zukunft, die für mich vollkommen ungewiss ist. Gott sagt ihm, ich zeige dir das Land und er geht los, hat keinen Kompass. Damals gab es, glaube ich, noch keinen Kompass. Wahrscheinlich gab es da auch kaum Wege. Und wenn man so bedenkt, Ur ist da irgendwo unten und dann geht er hoch nach Haram und von dort dann nach Kanaan. Und irgendwo dort hat ihm Gott gezeigt, oder wahrscheinlich hat er schon in Haram Gott gezeigt, dass er dahin gehen soll, nach, in das Land, das er ihm zeigen will. Und er geht los und geht in ein Land, das er überhaupt nicht kennt. In eine Kultur, die er überhaupt nicht kennt. Zu Menschen, die vielleicht ganz anders waren, wie er selber. Die waren dorthin gekommen, nach dem Turm von Babylon, der dann die Zerstreuung gebracht hat, die Menschen, und die haben sich vielleicht eigentlich nicht entwickelt. Keine Ahnung, wie sie sich entwickelt haben. Abraham geht, aber er weiß, ist es Gottes Wille, dass ich dahin gehe. Und er geht einfach los, ohne zu wissen, wo er hingeht. Und das ist auch das, was eigentlich nachher der Hebräerbrief dem Abraham sehr stark zugute hält. Wir lesen mal Hebräer 11 und unter den Glaubenshelden ist er natürlich ganz groß, der Abraham. Und hier Verse 8 und 9. Und hier heißt es, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Für Abraham bedeutete es viel Glauben. Es war ein Schritt des Glaubens. Er musste ausziehen, weil Gott zu ihm gesprochen hat, ein Gott, den er nie vorher so kannte. Er musste ausziehen und dann in ein Land gehen, von dem er nichts wusste. Er musste vertrauen, dass der Gott, der zu ihm gesprochen hat, es gut mit ihm meint. Er musste vertrauen, dass Gott ihn auch gut führen wird, dass er ihn nicht verführen, sondern führen wird. Und dass er da auch hinkommt und dass er dort auch das empfangen wird, was Gott ihm verheißen hat. Diese Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat, dass das alles wirklich sein würde. Er musste einfach daran glauben. Er konnte sich an nichts festhalten, als nur an Gottes Wort und an dem guten Willen Gottes. Er musste einfach vertrauen, Gott wird mich richtig führen. Und das ist so ein Schritt, den er gegangen ist. Er ist diesen Schritt so gegangen und es ist im Vertrauen gewesen. Und Abraham, der ist dann in dieses Land gezogen, das er nicht kannte, und wohnte dort in Zelten. Er hat sich da keine Häuser gebaut. Er wohnte in Zelten, weil er immer flexibel war. Und er bewegte sich auch mal nach Ägypten und dann noch irgendwo anders hin. Und er lebte auch seine negativen Seiten. Er hat gelogen. Er hat seine Frau fast einem anderen Mann gegeben. Er hat seine Erfahrungen gemacht, die auch nicht unbedingt immer positiv waren. Er war beweglich, aber er hat auch immer wieder diese Altäre gebaut. Ich habe mal gehört von einem, es ist jetzt ganz nicht zum Thema passend, aber ich sage es euch trotzdem, das einzige Permanente, was Abraham hinter sich gelassen hat, waren die Altäre. Waren die Begegnungsstätten mit Gott, waren die Stätten, wo er Gott angebetet hat. Er ist gezogen in Zelten, aber die Altäre sind immer wieder geblieben. Und zu den Altären ist auch dann sein Sohn gegangen und auch sein Urenkelkind. Und die sind dann immer wieder dahin gegangen, da wo die Altäre waren. Ja, Abraham. Und jetzt in Römer wird dann aus Kapitel 15 Vers 6 zitiert, das haben wir schon gelesen. Und hier heißt es dann, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Es waren Schritte des Glaubens. Und weil Abraham dem Herrn glaubte, rechnete er ihm das als Gerechtigkeit an. Paulus macht jetzt aus diesem Zitat diese Erklärung, dass Abraham nicht aus Werken gerechtfertigt worden ist, sondern aus Glauben. Er sagt, weil Abraham glaubte, deswegen wurde er gerechtfertigt. Nicht, weil Abraham besondere Sachen getan hat. Er hat auch später getan. Aber weil Abraham glaubte, deswegen ist ihm das als Gerechtigkeit erachtet worden. Und das sagt Paulus hier. Das Interessante ist, dass noch einer diesen Vers zitiert im Neuen Testament. Und das ist der Jakobus. Und auch er zitiert genau den gleichen Vers. Aber kommt zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Und ich wollte das jetzt doch mal dazu bringen, falls dann so Fragen aufkommen, ja, warum eigentlich, um das so gleich vorwegzunehmen und eine kurze Erklärung dazu abzugeben. Hier lesen wir in Jakobus 2, Vers 23, wie gesagt, den gleichen Vers. Und so erfüllte sich die Schrift, die sprach, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und dann sagt Jakobus hier, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und dann denkt man, Moment mal. Aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und dann die Erklärung, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Viele Irrlehren, die entstehen halt, wenn man so zitiert, wie ich gerade zitiert habe, wenn man jetzt sagt, okay, diesen Vers und dann die Erklärung dazu und dann würde man sagen, aha, irgendwie widersprechlich, weil Paulus sagt, keine Werke, Glaube, und hier sagt Jakobus, ja, aber Abraham ist durch Werke gerechtfertigt worden, obwohl der Vers vorher auch sagt, durch Glauben. Aber man darf nicht vergessen, dass er schon vorher auch zitiert hat. Und er hat das zum Beispiel auch zitiert davon, dass Abraham seinen Sohn opfern wollte, dass er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Und dann merkt man, okay, was Jakobus hier sagt, ist etwas anderes. Er spricht nicht über das gleiche Wort. Genauso wie das Wort Glauben bei uns mehrfach gedeutet werden kann. Ich meine, Glauben laut Hebräer ist eine ganz feste Zuversicht. Aber wenn ich sage, oh, ich glaube, der hat das und das getan, dann ist da nicht so viel von dieser festen Zuversicht zu sehen. Dann ist da sehr viel Zweifel dahinter. Und das ist das Problem mit dem Glauben. Paulus spricht von dieser festen Zuversicht. Jakobus spricht vom Glauben als eine Sache, ich nehme es an. Und da sagt Jakobus, er hat schon vorher eigentlich festgestellt, dass die Erlösung nicht eine Werkgerechtigkeit ist. Das muss man ganz klar sagen. Jakobus hat schon im ersten Kapitel und dann Vers 17 und 18 da deutlich davon gesprochen. Ich lese nur Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also er hat uns gezeugt. Er hat uns geschaffen. Wir sind nicht gerecht geworden, weil wir etwas getan haben, sondern durch sein Wort hat er uns gerettet, sagt uns Jakobus eigentlich schon vorher. Aber er sagt auch durch diesen Vers, Leute, gerechtfertigt werdet ihr durch den Glauben. Aber euer Glaube muss sich auch dann in den Früchten zeigen. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, ich bin gerettet worden und jetzt kann ich mein Leben auf meine Art verbringen, so wie ich will und tun, was mir gut gefällt. Viele Christen leben heute leider so nach diesem Motto und die sollten sich vielleicht dann auch Jakobus öfter mal lesen. weil Jakobus sagt, ihr könnt euch nicht sagen, ich bin gerettet, jetzt kann ich mich in den Sessel werfen und dann mein Leben vor dem Fernseher genießen. Das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt nicht einfach so dann ein laues Leben führen, eine Religion angenommen haben und dann einfach so diese Religion praktizieren. Glaube ist mehr. Glaube äußert sich in Werken. Aber er sagt damit nicht, dass wir gerettet werden durch Werke. Das sagt Jakobus nicht. Er macht es uns deutlich, wie gesagt, schon im ersten Kapitel, wir werden nicht durch Werke gerechtfertigt. Wir sind ein Produkt, das von Gott gezeugt worden ist, durch sein Wort. Aber jetzt, wo wir Christen sind, sollen wir uns nicht zurücklehnen. Aber was Paulus hier sagt, ist, Leute, ihr könnt euch nicht die Gerechtigkeit erarbeiten. Ihr könnt nicht einfach nur tun und meinen, dann werde ich gerecht werden. Das ist, was Paulus hier sagt. Und das ist halt die Diskrepanz hier. Jakobus spricht zu Christen und sagt zu den Christen, ihr könnt euch nicht ausruhen auf den Lorbeeren. Aber hier sagt Paulus zu denen, die noch nicht gerettet worden sind. Er hat ja gerade vorher beschrieben, in welcher Kondition der Mensch ist, wie verloren der Mensch ist, dass er sich nicht retten kann, hat er gerade beschrieben. Und jetzt versucht er zu sagen, es geht nur durch den Glauben. Diese Rechtfertigung, die kommt durch den Glauben. Und Abraham ist das Beispiel dafür. Und er sagt, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Weil Abraham glaubte, und er hat ja auch Schritte getan, ich habe ja schon vorher gesagt, er ist gegangen. Er glaubte Gott und er ist gegangen. Und zwar, wenn man das auf der Karte anschaut, ich glaube, es sind ein paar hunderte Kilometer, nicht tausend Kilometer, die er da zu Fuß mit seinem Esel oder was weiß ich da durchgelaufen ist, um das Land zu der Verheißung zu kommen. Er hat Schritte unternommen, nachdem er glaubte. Und hier sind das Leute, die verloren sind. Und die müssen begreifen, ich muss gerettet werden durch den Glauben. Und nicht durch meine Werke. Meine Werke helfen da nicht weiter. Und eigentlich wird Paulus in dem ganzen Kapitel das versuchen zu erörtern, damit sie es wirklich verstehen, wie wichtig es ist, dass man da einfach darauf vertraut und im Glauben die Schritte geht und sich nicht auf seine Werke verlässt. Das ist es, was Paulus hier ganz wichtig ist. Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann heißt es weiter im Vers 4, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Logisch. Wenn ich arbeite, wenn ich Werke tue, dann kann ich sagen, ich habe es gekauft, ich habe es verdient. Es ist dann nicht mehr Gnade, es ist nicht mehr ein Geschenk, sondern ich habe was dafür getan. Ist ganz logisch. Wer aber Werke verrichtet, dann wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Ich wollte noch mal kurz zurückgehen, da bin ich einfach drüber geschweift. Schon im Vers 2, da sagt Paulus, wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Wenn Abraham sich prahlen würde seiner Werke und sagen, weil ich das und das getan habe und das und das getan habe, weil ich gegangen bin und so weiter, deswegen, das muss doch hoch angerichtet werden. Ich meine, 1000 Kilometer zu Fuß zu laufen, ist schon was. Das ist, ich meine, heute machen einige so Sponsorenlauf, oder Sponsoren, was weiß ich, Fahrradfahren und so weiter. Und die fahren dann ihre 40 Kilometer oder laufen 100 Kilometer, ist ja auch schon gewesen. Mann, Abraham ist 1000 Kilometer gelaufen. Und er konnte gesagt haben, Mann, das habe ich jetzt verdient. Aber dann sagt die Bibel hier, er kann sich rühmen. Ja, natürlich kann er sich rühmen. Er kann ja sagen, ich habe 1000 Kilometer jetzt hinter mir gebracht, um hier in das Land der Verheißung zu kommen. Aber dann sagt er, aber er kann sich nicht vor Gott rühmen. Er kann sich zwar rühmen vor Menschen, natürlich, aber nicht vor Gott. Das bringt ihm nicht weiter, wenn er das jetzt auf die Waagschale legen sollte. Was auf der Waagschale wirklich was gebracht hat, ist, er glaubte Gott. Weil er glaubte und gegangen ist, deswegen kann er, ja, hat er diese Gerechtigkeit erlangt. Nicht, weil er diese 1000 Kilometer gelaufen ist. Nicht, weil er dies und jenes noch getan hat. Und das ist wiederum auch hier in Vers 4 nochmal wieder gespiegelt. Wenn jemand Werke tut, dann ist es Verdienst. Dann kann man sagen, ich habe es verdient. Und Gott sagt, du kannst es dir nicht verdienen, wie ich schon sagte. Wie willst du die Milliarden, Billionen aufbringen, die selbst Bill Gates und was weiß ich nicht bezahlen können? Wie willst du das aufbringen? Du kannst es nicht. Du brauchst einen anderen Weg. Du musst es im Glauben annehmen. Es muss Gnade sein. Es muss ein Geschenk sein. Nur das zählt bei Gott. Er schenkt es dir einfach so. Vers 4, wir sollen das Geschenk annehmen. Wenn wir das anders versuchen zu tun, dann sagen wir Gott, wir haben es verdient. Dazu noch eine Geschichte, auch ganz außer dem Rande, aber ein Erlebnis, das ich jetzt neulich hatte in Indien. Wir waren dort in dem Überschwemmungsgebiet, habt ihr vielleicht mitbekommen, letztes Jahr, ja, vielleicht ein bisschen mehr wie ein Jahr zurück. Und wir waren dieses Jahr dort, weil der Alex Philipp uns da zu einem Ort bringen wollte und weil wir ein paar Hilfsgüter verteilen sollten. Und unser Mann dort hat so Gutscheine gemacht und sie an die bedürftigen Familien gegeben, diese Gutscheine. Und diese Gutscheine waren dafür da, dass wenn wir dort sind, aufgrund dieser Gutscheine, sie diese Hilfsgüter kriegen sollten. Jetzt waren wir in diesem Dorf. Dort war auch ein Medical Camp, also eine medizinische Versorgung für das Dorf. Wahrscheinlich zum ersten oder was weiß ich, noch nicht oft gewesen. Die Leute sind gerade ein paar Monate zurück wieder in ihre Dörfer gekommen. Man sah noch diese ganzen Pfützen dort und die ganzen Straßen waren kaputt. Man ist dann durch Flussbeete gefahren und das war sehr huckelig, muss man ja schon sagen. Und dann war unser Trecker dort mit den Hilfsgütern. Und die sollten wir als Reisegruppe und noch die anderen, an diese Leute, die diesen Gutschein hatten, verteilen. Jetzt waren wir dort und wir haben ein paar Lieder gesungen, gebetet und wir merkten, die Atmosphäre wird immer lauter um uns herum. Anstatt, dass die Leute sich beruhigen und jetzt diese Geschenke erwarten, wird es immer lauter. Bis hin, dass wir merkten, dass da Leute anfangen zu schreien von einer Seite und von der anderen Seite und so weiter. Und letztlich ist dann der Leiter, der Alex Philipp, zu uns gekommen und hat gesagt, wir müssen von hier weg. Geht ihr mal schon mal raus von hier und wir kommen, folgen euch dann langsam. Sonst kann es zu einem Streit hier kommen. Und wir sind dann dort weg. Und dann haben wir halt erfahren, was das Problem war. Und zwar war da ein guter Mann und der hat gesagt, wenn ihr mir Geld gebt, dann verschaffe ich euch diese Hilfsgüter. Und das war neben diesen Gutscheinen, die wir verteilt hatten. Und jetzt sagten die Leute dort, ich habe dafür Geld bezahlt, ich habe ein Anrecht auf diese Hilfsgüter, auf diese gleiche Stelle. Ich habe dafür was bezahlt. Der Mann hatte kein Recht dazu. Die Sachen gehörten ihm nicht und wir hatten auch mit ihm keine Kontakte. Und das war einer der führenden Leute in dem Dorf. Das sind halt alles so, oder zum Teil Leute, die hinterlistig und irgendwie versuchen, mit Bestechung und so weiter zu arbeiten. Und er sagt den Leuten, wenn ihr mir Geld gebt, dann verschaffe ich euch das. Und jetzt war der Mann gar nicht da an dem Tag, aber die sagten, wir haben Geld dafür bezahlt. Ich habe ein Anrecht darauf. Und wir sagten, nein, das machen wir nicht. Und so ist es hier, die gleiche Stelle. Wenn wir dafür gearbeitet haben, dann haben wir ein Anrecht darauf. Aber das gilt nicht bei Gott. Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Derjenige, der sagt, ich kann es nicht bezahlen, ich kann keine Werke vollbringen, ich kann nicht etwas hinlegen, um zu sagen, ich habe ein Anrecht auf diese Gnade. Dem wird das geschenkt. Sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und das Wort Gerechtigkeit, das habe ich unterlassen zu sagen, Gerechtigkeit kommt ja aus dem Gerichtsumgebung, aus der Rechtsprechung. Und es ist praktisch diese Erklärung, du bist ohne Schuld. Wie diese Gerichtsaburteilung zustande kommt, ist eine ganz andere Sache. Aber wenn das Gericht feststellt und sagt, du bist ohne Schuld, du bist gerechtfertigt, dann gilt das. Für die Rechtfertigung vor Gott. Wir alle, sagt das Wort, sind nicht in der Lage, uns zu erretten. Wir können nichts vorbringen. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben für euch. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich bezahle den Preis vollkommen, damit ihr errettet werden könnt. Und jetzt sagt dieser Mann, der für uns gestorben ist, an unserer Stadt, sagt, ich habe dafür bezahlt. Und das Gericht sagt, okay, das gilt. Wir werden recht gesprochen. Egal wie verdammt wir vorher waren, der sagt, ich habe es bezahlt. Wir werden recht gesprochen. Und das ist eine Sache, die wir im Glauben bekommen. Und es ist eine Gnade, dass wir, was wir nicht verdienen können. Und hier heißt es halt, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Der Gottlose, der Verdammte, der nichts dazu getan hat. Gott rechtfertigt den Gottlosen durch den Glauben. Und für ihn wird das, was Jesus für ihn getan hat, als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist der erste Teil hier von dieser Auslegung, die Paulus über Rechtfertigung macht. Und wir werden uns noch weiter mit Abraham herumschlagen, der uns aber ein gutes Beispiel in vielen Punkten sein wird und den Paulus gesehen hat als ein Beispiel, das er den Leuten vorstellt, damit sie verstehen, was es bedeutet, gerechtfertigt zu werden. Dass es eine Sache ist, die umsonst ist, eine Sache ist, die ein Geschenk ist, eine Sache ist, die im Glauben angenommen wird. Und so soll es auch bei uns sein. Und ich hoffe, dass wir, dass alle, die wir hier sind, dass wir nicht irgendwie hoffen, mit unseren Werken zu glänzen. Weil in seinem Licht werden die verblassen. Aber wenn wir sagen, Jesus ist für mich gestorben und ich habe ihn angenommen, Jesus ist der Glanz, der glänzen wird in der Ewigkeit. Und wir sagen, er ist mein Glanz, dann wird Gott sagen, das ist mir ausreichend. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast, weil du wusstest, dass unser Leben wertlos war, weil du wusstest, dass unser Leben vollkommen kaputt war, weil wir unseren eigenen Weg gegangen sind und wir dich ignoriert haben, ja, rebellisch gegen dich vorgegangen sind. Aber danke, dass du für uns gestorben bist und danke, Jesus, dass du unsere Gerechtigkeit bist, dass du dieser wunderbare Mantel bist, der uns umgibt und der vollkommen rein ist. Danke dafür, Herr. Und danke, dass wir das wissen dürfen und dass wir auch heute einfach dieses immer wieder uns vor Augen führen dürfen, dass nicht unsere Werke uns irgendwie vor dir gut machen. Aber danke dafür, dass nachdem du uns gerechtfertigt hast, wir Werke tun dürfen. Danke, dass wir heute als deine Kinder, ja, deine Werkzeuge sein dürfen. Danke dafür. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt segnest, dass du uns auch begleitest auf dem Weg nach Hause und schenke doch, dass diese Woche wirklich für uns ein Segen ist, eine gute Woche wird. Amen.